895 Milliarden Euro Steuern hat Deutschland 2022 eingenommen. Knapp ein Drittel davon entfällt auf die Umsatzsteuer. Eine Steuer, die, wie kaum eine andere, für Unternehmen viele Stolpersteine bietet. Grund genug, genauer hinzuschauen. Ganz konkret auf die umsatzsteuerliche Organschaft, also den Zusammenschluss von selbstständigen Unternehmen zu einer Steuereinheit. Die Kernfrage im heutigen Podcast lautet: Ist die Organschaft noch rechtssicher? Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen nach der Sommerpause zu unserer neuen Folge von Taxiert, dem Podcast der DHPG. Andreas, auch dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich hoffe, wir sind gut aus dem Urlaub zurück und gut erholt, damit wir heute wieder gut hier durchstarten können. Zumindest in Nordrhein-Westfalen sind ja die Ferien zu Ende.
So ist das. Und für mich kann ich die Frage jedenfalls bejahen. Ich bin gut wieder zurück. Und wenn ich es richtig gesehen habe, Andreas, ist es unsere 10. Folge heute.
Es ist die 10. Folge. Es ist unfassbar. Wir haben wirklich sehr unterschiedliche Themen behandelt in den letzten Monaten. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir das heute gut fortsetzen können.
Und wir haben auch von Beginn an gesagt, wir müssen unbedingt was zur Umsatzsteuer machen. Aber wir haben bewusst bis zur 10. Folge gewartet, bis wir tatsächlich ein umsatzsteuerliches Thema aufgreifen.
Stimmt. Umsatzsteuer ist, wir haben das eben gerade schon im Intro gehört, total wichtig in der Praxis. Und viele Leute mögen es nicht so richtig trotzdem.
Ja, das mit dem Mögen und dem ambivalenten Verhältnis zur Umsatzsteuer verstehe ich. Auf der anderen Seite, du hast es gesagt, Andreas, Umsatzsteuer ist wichtig. Umsatzsteuer erzeugt ein hohes Steueraufkommen und birgt auch hohe Risiken. Und deswegen ist es allemal wichtig, dass wir uns auch im Rahmen des Podcasts damit beschäftigen. Worum soll es denn konkret gehen heute, Andreas?
Wir wollen uns heute mit einem echten Spezialthema aus dem Bereich der Umsatzsteuer unterhalten, nämlich über die umsatzsteuerliche Organschaft.
Ja, und ich glaube, es gibt ein paar gute und vor allen Dingen aktuelle Gründe, warum wir uns heute mit der Organschaft beschäftigen. Einerseits, das zumindest kann ich aus meiner Praxis sagen, bereitet das Erkennen oder das Feststellen, ob eine Organschaft vorliegt, doch immer wieder Schwierigkeiten. Und auf der anderen Seite kann es durchaus materielle Bedeutung haben, ob eine Organschaft vorliegt und welche Gesellschaften davon umfasst sind. Ich denke, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und ganz aktuell ist die umsatzsteuerliche Organschaft, war die umsatzsteuerliche Organschaft Gegenstand verschiedener Rechtsprechungen und ist es tatsächlich noch für verschiedene offene Verfahren. Das heißt, die Frage steht eigentlich im Raum und als Obersatz für heute und über der heutigen Folge bleibt eigentlich in Bezug auf die Organschaft alles so, wie es aktuell in Deutschland ist. Oder wird vielleicht vieles oder alles anders?
Ja, genau so ist das. Wir haben in der Vergangenheit ja immer wieder auch in die Organschaft hineinberaten oder aus ihr heraus ganz bewusst das auch als Gestaltungsmittel genutzt. Und die Frage ist eben, was heißt das eigentlich für bestehende Organschaften und wie gehen wir in der Gestaltungsberatung damit weiter um?
Ja, und ich habe mir schon vor vielen Jahren vorgenommen, erstens über Umsatzsteuern nur sehr ungern reden zu wollen und zweitens, wenn ich das tue, dann nur, wenn ich einen Experten an meiner Seite habe. Und deswegen wollen wir das auch heute so handhaben, glaube ich, Andreas.
Genau so ist das. Deswegen begrüßen wir ganz herzlich Oliver Lohmer, der bei der DHPG für den Bereich Umsatzsteuer steht, nebenbei aber auch ausgewiesener Experte für Unternehmenssteuerrecht ist. Und ja, Olli, wir hoffen, dass wir mit dir hier viel über Umsatzsteuer heute lernen und wir freuen uns auf das Gespräch mit dir.
Ja, hallo Benno, hallo Andreas. Ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sein, vor allem zur 10. Folge. Hey, kleines Jubiläum. Dazu herzlichen Glückwunsch an euch und natürlich umso schöner, dass ihr euch für diese Jubiläumsausgabe dem Thema Umsatzsteuer widmen wollt. Ja, wir haben es ja gerade auch im Intro schon gehört, ein Drittel der Steuerentnahmen des Staates kommen aus der Umsatzsteuer und das verdeutlicht eben nicht nur die Bedeutung dieser Steuer für die Finanzierung unseres Staates, sondern eben auch die Bedeutung, die die Steuer für die Unternehmen hat, denn die sind es ja letztlich, die diese Steuer für den Staat einsammeln. Und ich denke, das ist Anlass genug, dass wir uns heute hier mal ein bisschen intensiver mit der Umsatzsteuer und eben speziell mit der umsatzsteuerlichen Organschaft auseinandersetzen.
Super. Vielleicht können wir damit starten, dass wir ganz kurz mal versuchen zu definieren, worüber wir eigentlich reden. Und ich habe verstanden, wir reden bei einer Organschaft über die Behandlung von mehreren Unternehmen als eins im Grunde, umsatzsteuerlich. Also wir haben mehrere Gesellschaften, mehrere Organisationen und die werden unter bestimmten Voraussetzungen eben zusammen betrachtet für Zwecke der Umsatzsteuer.
Genau, Voraussetzungen ist ein gutes Stichwort. Oliver, vielleicht fangen wir damit mal an. Was sind denn die konkreten Voraussetzungen, damit eine umsatzsteuerliche Organschaft vorliegt?
Ja, also die gesetzlichen Voraussetzungen der Organschaft, die sind eigentlich relativ knapp. Wenn wir ins Gesetz schauen, dann finden wir da, dass Organgesellschaften nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des sogenannten Organträgers eingegliedert sein müssen. Und das führt dann dazu, wie du schon gesagt hast, Andreas, dass diese Organgesellschaften im umsatzsteuerlichen Sinne nicht mehr selbstständig sind, sondern der Organträger und die Organgesellschaften als ein Unternehmen zusammengefasst werden.
Was heißt denn finanzielle Eingliederung?
Unter der finanziellen Eingliederung versteht man, dass der Organträger in der Organgesellschaft seinen Willen durch Mehrheitsbeschlüsse durchsetzen kann. Das heißt, in der Regel ist Voraussetzung, dass der Organträger die Mehrheit der Stimmrechte in der Organgesellschaft hat.
Und zweite Eingliederungsvoraussetzung, organisatorisch, bedeutet konkret was?
Unter der organisatorischen Eingliederung versteht man, dass der Organträger seinen Willen auch in der Geschäftsführung der Organgesellschaft durchsetzen können muss. Also das bedeutet, dass ich eine personelle Verflechtung in den Geschäftsführungen von Organträger und Organgesellschaft benötige. Und der klarste Fall dieser personellen Verflechtung liegt vor, wenn der Geschäftsführer der Organträgerin zugleich auch Geschäftsführer der Organgesellschaft ist. Das wäre also der klarste Fall. Es gibt hunderte Abstufungen, wie das in der Praxis aussehen kann. Aber das so zum Grundverständnis.
Okay, also finanziell, organisatorisch. Und die dritte Voraussetzung, habe ich verstanden, ist die wirtschaftliche Eingliederung.
Genau, wirtschaftliche Eingliederung, das setzt einen wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den Tätigkeiten der Organträgerin und der Organgesellschaften voraus. Das heißt, deren Tätigkeiten müssen sich in irgendeiner Weise gegenseitig fördern und ergänzen. In der Praxis geschieht das in den häufigsten Fällen dadurch, dass es entgeltliche Leistungsbeziehungen zwischen Organträger und Organgesellschaften gibt.
Okay, das heißt, wir haben jetzt die drei Eingliederungsvoraussetzungen einmal aufgelistet. Vielleicht können wir als Exkurs nochmal sagen, das sind andere Voraussetzungen als die, die wir für die ertragssteuerliche, also für die körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft brauchen. Auch wenn beides Organschaft heißt, sind es letztlich unterschiedliche Konstellationen. Und auf der einen Seite ist die, wenn ich es richtig verstanden habe, die umsatzsteuerliche Organschaft weiter, weil der Ergebnisabführungsvertrag nicht gefordert wird als Voraussetzung, anders als bei der ertragssteuerlichen. Auf der anderen Seite kommen eben zusätzliche Voraussetzungen wie organisatorische und wirtschaftliche Eingliederung hinzu. Also es gibt gewisse Schnittmengen, wo Organschaften umsatzsteuerlich und ertragssteuerlich vorliegen. Aber es gibt sowohl Fälle, die nur umsatzsteuerlich zu Organschaften führen, als auch solche, in denen wir nur eine ertragssteuerliche Organschaft haben.
Absolut richtig. Genau, also die Beurteilung umsatzsteuerlich ist eine völlig eigenständige. Aber wie du schon richtig sagst, die finanzielle Eingliederung wird man bei einer ertragssteuerlichen Organschaft regelmäßig auch erfüllt haben, genauso wie die organisatorische, weil ein Beherrschungsvertrag auch für die organisatorische Eingliederung spricht. Umsatzsteuerliche Besonderheit ist im Wesentlichen dann die wirtschaftliche Eingliederung, weil die bei der ertragssteuerlichen Organschaft natürlich keine Voraussetzung ist.
Ja, und wenn die drei Eingliederungsvoraussetzungen erfüllt sind, was passiert dann? Zurück zum Umsatzsteuerrecht.
Genau, also Rechtsfolge der Organschaft ist, wie schon gesagt, dass die Organgesellschaften ihre umsatzsteuerliche Selbstständigkeit verlieren und stattdessen Teil des Organkreises werden und nur noch der Organträger umsatzsteuerlich als Unternehmer angesehen wird. Und dessen Unternehmen umfasst eben nicht nur seine eigene Tätigkeit, sondern auch die Tätigkeiten der eingegliederten Organgesellschaften. Das Ganze zusammengefasst nennt man dann eben auch Organkreis. Was bedeutet das ganz praktisch? Der Organträger als einziger umsatzsteuerlicher Unternehmer gibt Umsatzsteuererklärungen ab für den gesamten Organkreis. Das heißt, die Organgesellschaften geben keine Erklärungen mehr ab. Im Gegenzug entsteht allerdings eine Haftung der Organgesellschaften für die Umsatzsteuer, die der Organträger für diese Organgesellschaften schuldet und ja bestenfalls auch abführt. Eine weitere ganz bedeutende Rechtsfolge der Organschaft ist, zumindest nach derzeitigem Verständnis, dass sogenannte Innenumsätze, das heißt Leistungsbeziehungen zwischen Organträger und Organgesellschaften, nach bisherigem Verständnis nicht der Umsatzsteuer unterliegen, als sogenannte Innenumsätze nicht umsatzsteuerbar sind. Ich sage nach derzeitigem Verständnis, weil das ja mittlerweile gar nicht mehr so klar ist. Dazu kommen wir gleich im weiteren Verlauf sicherlich noch. Der letzte Satz, den ich gerne noch sagen möchte, ist, dass diese Rechtsfolgen, die wir gerade beschrieben haben, automatisch eintreten, sobald die Voraussetzungen, die wir eben uns angeschaut haben, erfüllt sind. Das heißt, es gibt kein Wahlrecht, es gibt auch kein Feststellungsverfahren, sondern ich muss aktiv beachten, ob die Voraussetzungen einer Organschaft erfüllt sind und dementsprechend auch deklarieren.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diesen Hinweis nochmal ausdrücklich macht. Es gibt also keine Entscheidung der beteiligten Unternehmen, oh, wir lassen uns als umsatzsteuerliche Organschaft behandeln oder nicht, sondern es ist tatsächlich ein Anknüpfen an diese Voraussetzungen. Das heißt, umgekehrt gesagt, es gibt auch sowas wie unerkannte Organschaften, die zwar alle Voraussetzungen erfüllen, die aber nach wie vor sich als zwei unabhängige Unternehmen behandeln lassen, mit allen Problemen, die dann auftauchen können, wenn es wirklich mal Sonderfälle wie Insolvenz einer der beteiligten Unternehmen etc. geben sollte.
Ja, und das heißt dann eben auch, und das ist, glaube ich, auch für die Praxis wichtig, dass im Grunde eine Organschaft zu jedem beliebigen Zeitpunkt begonnen und beendet werden kann, je nachdem, ob und wann Mehrheitsbeteiligungen erworben oder veräußert werden, Geschäftsführerstellungen neu begründet werden oder enden oder eben entgeltliche Tätigkeiten aufgenommen werden, was ja für die Organisation einfach sehr herausfordernd sein kann, wenn auf einmal entweder zentral nur durch den Organträger Voranmeldungen abgegeben werden oder auf einmal umgestellt werden muss und die ehemaligen Organgesellschaften müssen plötzlich wieder selber erstens im Organkreis Rechnungen mit Umsatzsteuer ausstellen und zweitens auch eigene Voranmeldungen abgeben.
Wollen wir mal ein konkretes Beispiel machen vielleicht, wie sowas in der Praxis aussehen könnte, wo es auch Sinn ergibt, möglicherweise Effekte zu erzielen mit Hilfe von umsatzsteuerlichen Organschaften?
Ja, ich denke, das wäre hilfreich. Olli, gibt es da irgendeinen Standardfall, den du vor Augen hast?
Ja, ich denke auch, das Ganze mal an einem Beispiel zu veranschaulichen, ist sicherlich für unsere Zuhörerinnen sehr hilfreich. Ein Beispiel aus der Praxis, wo man auch die Wirkungen der umsatzsteuerlichen Organschaft ganz gut erkennt, ist zum Beispiel ein Pflegeheim. Beim Pflegeheim muss man vorweg wissen, Pflegeheim erbringt Pflegeleistungen und diese Pflegeleistungen sind von der Umsatzsteuer befreit. Damit einhergeht, dass das Pflegeheim für Eingangsleistungen, die da mit diesen Leistungen im Zusammenhang stehen, keinen Vorsteuerabzug hat. So. Jetzt benötigt allerdings ein Pflegeheim natürlich diverse Dienstleistungen, zum Beispiel Catering und Wäsche. Und die macht das Pflegeheim nicht selber, sondern es beauftragt damit eine dritte Firma, die diese Leistung erbringt. Und in einem Ausgangssachverhalt ohne umsatzsteuerliche Organschaft würde das dazu führen, dass diese Catering- und Wäschefirma diese Dienstleistungen in Rechnung stellt mit Umsatzsteuer. Und das Pflegeheim kann diese Umsatzsteuer aber nicht als Vorsteuer abziehen, weil es eben steuerfreie Ausgangsumsätze erbringt und damit kein Recht auf Vorsteuerabzug hat. Jetzt wandle ich den Fall ab. Dieses Pflegeheim gründet jetzt eine Tochtergesellschaft, die Catering- und Wäsche-Service GmbH, und lagert diese Tätigkeiten darin aus. Das heißt, die Tochtergesellschaft erbringt jetzt diese Dienstleistungen an das Pflegeheim und ich unterstelle jetzt mal die übrigen Voraussetzungen, finanzielle Eingliederung, organisatorische Eingliederung, wirtschaftliche Eingliederung sind erfüllt. Wir haben also eine umsatzsteuerliche Organschaft und die führt jetzt dazu, dass diese Leistungen von der Catering- und Wäsche GmbH an das Pflegeheim sogenannte Innenumsätze sind und die unterliegen eben nicht der Umsatzsteuer. Das bedeutet, auf diesen sogenannten Innenumsatz entsteht jetzt gar keine Umsatzsteuer und entsteht entsprechend auch keine nicht abziehbare Vorsteuer. Das heißt, insoweit entsteht jetzt ein echter Vorteil beim Pflegeheim, nämlich schlichtweg weniger nicht abziehbare Vorsteuer, weniger Kosten. Diese Nichtabziehbarkeit, die verlagert sich zwar jetzt auf die Ebene der Organgesellschaft, also da gibt es natürlich weiterhin Eingangsleistungen, Lebensmittel, Reinigungsmittel, was auch immer. Und die Vorsteuer steht jetzt im Zusammenhang mit den Ausgangsleistungen des Organkreises und ist da nicht abziehbar. Es betrifft allerdings nur noch die Materialkosten. Das heißt, gerade bei personalintensiven Dienstleistungen, die ihrerseits nicht mit Vorsteuer belastet sind, ist das für das Pflegeheim oder für die Organträgerin eine lohnenswerte Angelegenheit.
Also kann man im Grunde nur sagen, gerade dieser Wertschöpfungsanteil, der in deinem Beispiel bei der Dienstleistungsgesellschaft erzeugt wird, auf diesen Wertschöpfungsanteil kann ich im Grunde genommen die Umsatzsteuer sparen, wenn ich im Organkreis bin und innerhalb des Organkreises ohne Umsatzsteuer abrechnen kann und auf der anderen Seite eben keine nicht abzugsfähige Vorsteuer erzeuge.
Ja, ganz genau. In den Fällen wird die umsatzsteuerliche Organschaft zu einem echten Vorteil.
Okay, ich denke, das ist gut zu sehen, dass es eben nicht um eine reine Formalie geht. Wer gibt Erklärungen ab, wie werden Rechnungen ausgestellt innerhalb des Organkreises, sondern dass es durchaus materielle Bedeutung haben kann für die Unternehmen, ob eine Organschaft vorliegt und welche Gesellschaften davon umfasst sind. Wir hatten es eingangs erwähnt, der Grund, warum wir uns heute mit der Organschaft beschäftigen, liegt vor allen Dingen darin, dass es hier viele neue Entwicklungen auf verschiedenen Ebenen gibt. Und vielleicht, Olli, kannst du das mal so ein bisschen skizzieren, über welche aktuellen Entwicklungen und Entscheidungen wir sprechen?
Ja, sehr gerne. Also im Bereich der umsatzsteuerlichen Organschaft gab es in den letzten Jahren und jetzt insbesondere nochmal in den letzten Monaten also einige sehr spannende Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, aber auch vor dem Bundesfinanzhof. Eine Frage, die uns insbesondere im letzten Jahr sehr lange beschäftigt hat, bis dann der Europäische Gerichtshof das entschieden hat, war die Frage, wer ist eigentlich Steuerschuldner bei einer Organschaft? Ich hatte das eingangs gesagt, in Deutschland sehen wir das so, dass der Organträger der einzige Unternehmer ist und damit auch der Steuerschuldner. Und das war eben fraglich geworden, ob das auch mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, also mit der unionsrechtlichen Vorgabe, in Einklang steht. Da kann ich gleich gerne noch was zu sagen. Ansonsten haben wir neue Entscheidungen zur Frage, wann liegt eine finanzielle Eingliederung vor? Muss das wirklich immer die Mehrheit der Stimmrechte sein? Auch zur finanziellen Eingliederung von Personengesellschaften gibt es ein neues BfH-Urteil, das auch wiederum auf einer EuGH-Entscheidung beruht. Dann gab es eine schon im letzten Jahr recht spannende Entscheidung des BfH zur wirtschaftlichen Eingliederung, zu der Überlassung von Büroflächen. Da könnte ich vielleicht gleich noch näher ins Detail zu gehen. Und die vielleicht spannendste Frage ist die nach der Steuerbarkeit von Innenumsätzen. Das hatte ich jetzt eingangs schon mal gesagt, dass das nicht mehr so klar ist, wie wir das bislang in Deutschland gesehen haben oder unser deutsches Verständnis. Das liegt jetzt auch wieder beim Europäischen Gerichtshof. Das ist sicherlich die spannendste und auch noch die ungeklärte Frage.
Ja, vielleicht schichten wir es genau an der Stelle mal ab und fangen mit der finanziellen Eingliederung an. Und ich hatte verstanden, hier gibt es insbesondere für die Eingliederung von Personengesellschaften eine neue Entwicklung. Und es ist ja noch gar nicht so lange der Fall, dass Personengesellschaften überhaupt Organgesellschaften sein können. Was ist da die Neuerung?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir nochmal kurz zurückblicken oder wenn wir vielleicht sogar mit dem Blick ins Gesetz beginnen, dann ist da die Rede von juristischen Personen, die Organgesellschaften sein können. Da hat die Rechtsprechung jetzt allerdings schon vor einigen Jahren, im Jahr 2015, entschieden, dass auch Personengesellschaften Organgesellschaften sein können, unionsrechtlich. Und dem hat sich eben auch in Deutschland die Rechtsprechung des BfH angeschlossen und im Nachgang auch die deutsche Finanzverwaltung. Allerdings war es nach der bisherigen Rechtsprechung des BfH und auch der Finanzverwaltung so, dass eine Organschaft bei einer Personengesellschaft nur dann vorlag, wenn an dieser Personengesellschaft neben dem Organträger nur Personen beteiligt waren, die ihrerseits finanziell in den Organträger eingegliedert waren. Das bedeutete für die Praxis, dass es in der Regel fast nur klassische Einpersonen GmbH und Co. KGs betroffen hat. Sobald eine zweite natürliche Person und auch nur mit einem ganz geringen Prozentsatz an dieser Personengesellschaft beteiligt war, führte das eben dazu, dass keine finanzielle Eingliederung mehr vorgelegen hat. Das hat sich jetzt geändert, auch wieder durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Und der BfH hat da jetzt dieses Jahr sein Folgeurteil gesprochen und hat sich der Rechtsprechung des EuGH da angeschlossen. Und die Änderung besteht jetzt eben darin, dass die Organschaft auch dann vorliegt, wenn neben dem Organträger Gesellschafter der Personenhandelsgesellschaft auch Personen sind, die in das Unternehmen des Organträgers eben nicht finanziell eingegliedert sind. Das heißt, die Beteiligung einer weiteren natürlichen Person, beispielsweise an einer GmbH und Co. KG, so war es in dem Urteilssachverhalt. Da hatten wir zwei Gesellschafter, der eine mit 80%, der zweite mit 20%. Das führte bisher eben dazu, dass keine finanzielle Eingliederung vorliegt, weil eine natürliche Person kann nicht finanziell in den Organträger eingegliedert sein. Und da gibt es jetzt eine Änderung der Rechtsprechung. Diese Beteiligung der weiteren natürlichen Person steht der Organschaft nicht mehr entgegen.
Das heißt, in der Konstellation tendenziell eine Ausweitung des Anwendungsbereichs. Wir könnten also zukünftig Fälle als finanziell eingegliedert betrachten, die es bisher nicht waren. Und ich habe verstanden, bei der wirtschaftlichen Eingliederung gibt es eher eine umgekehrte Tendenz.
Genau richtig. Also zunächst noch zur finanziellen Eingliederung bei Personengesellschaft ist genau so, wie du es beschreibst. Das wird dazu führen, dass eher mehr Fälle finanziell eingegliedert sind, da die bisherige Rechtsprechung eben da sehr eingrenzend wirkte. Und du hast es schon angesprochen, genau gegenteilige Entwicklung bei der wirtschaftlichen Eingliederung. Ich hatte schon gesagt, da gab es im vergangenen Jahr ein spannendes Urteil zur wirtschaftlichen Eingliederung zur Vermietung von Büroräumen. Und zwar war da ein Fall vor dem BfH gekommen, in der ein Gesellschafter Büroräume an seine KG vermietet hat. Das war auch eine GmbH und Co. KG. Eine Ein-Mann-GmbH und Co. KG, das heißt, finanzielle Eingliederung war da unkritisch, organisatorische auch. Aber die wirtschaftliche Eingliederung war da eben fraglich. Und es ging da um Büroräume von 123 Quadratmetern. Und ich hatte es in der Einleitung schon mal gesagt, die wirtschaftliche Eingliederung, die erfordert ja einen wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen den Tätigkeiten von Organträger und Organgesellschaft. Und es muss irgendwie eine Verflechtung zwischen diesen Tätigkeiten geben. Und auch das hatte ich eingangs gesagt, in der Regel basiert diese Eingliederung eben auf entgeltlichen Leistungen. Und da ist es allerdings aus der Rechtsprechung seit jeher eigentlich so, dass diesen Leistungen für das Unternehmen der Organgesellschaft mehr als nur unwesentliche Bedeutung zukommen muss. Und da hat der BfH jetzt in diesem Fall der Vermietung von Büroflächen von 123 Quadratmetern entschieden, dass das nicht wesentlich ist. Ja, weil er sagt, das sind Räume, die sind nicht eigens für die Unternehmenstätigkeit der KG hergerichtet und die sind daher jederzeit austauschbar. Und so eine Vermietung kommt keine wesentliche Bedeutung zu und daher liegt in einem solchen Fall keine wirtschaftliche Eingliederung vor und im Ergebnis dann eben auch keine Organschaft.
Eine ganz ähnliche Argumentation haben wir bei der Betriebsaufspaltung beim Thema sachliche Verflechtung. Läuft das in so eine ähnliche Richtung? Also auch da Diskussionen um Büroräume etc. Oder ist das nur eine Schnittmenge sozusagen?
Das ist eine spannende Frage, denn bisher war es auch umsatzsteuerlich so, das findet man auch nach wie vor so im Umsatzsteueranwendungserlass, dass in den Fällen, in denen ich ertragsteuerlich von einer Betriebsaufspaltung ausgegangen bin, auch umsatzsteuerlich eine wirtschaftliche Eingliederung vorlag. Und insofern ist das eine richtige Beobachtung. Fällt das jetzt so ein bisschen auseinander an der Stelle?
Ja, und vielleicht um ein bisschen Eigenwerbung auch für dich zu machen, Oliver. Ich habe verstanden, es gibt einen Aufsatz im Betriebsberater, in dem du dich mit der Frage und der Entscheidung noch etwas näher auseinandersetzt.
Ja, genau. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, da habe ich mich noch unter anderem mit den Fragen beschäftigt. Naja, was ist denn jetzt wesentlich und wann sind Büroräume ohne weiteres austauschbar? Weil das sind natürlich jetzt die Fragen, die in der Praxis relevant werden. Denn die Vermietung von Büroräumen ist jetzt nicht so unüblich.
Und dann hast du ja noch erwähnt, Oliver, die auch materiell entscheidende Frage, nämlich sind Umsätze, die einzelne Gesellschaften innerhalb des Organkreises tätigen, eigentlich umsatzsteuerbar, dass diese Frage vielleicht gar nicht mehr so ganz klar zu beantworten ist, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Wie ist denn da die Entwicklung?
Ja, genau. Das ist die große Unbekannte zurzeit tatsächlich. Vielleicht kurz zur Historie. Also zunächst mal in Deutschland handhaben wir das seit jeher so, dass Innenumsätze eben nicht der Umsatzsteuer unterliegen. Und die Wirkung ist ja eben in unserem Einführungsbeispiel gut deutlich geworden. Und diese Frage ist aber im vergangenen Jahr Gegenstand eines Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof gewesen oder jedenfalls zumindest durch die Schlussanträge der Generalanwältin beim EuGH Medina aufgeworfen worden. Und das entsprechende Urteil des EuGH vom 1. Dezember 2022 hat sich dann zu dieser Frage aber nicht eindeutig positioniert. Wenn man sich das anschaut, dann sind die Ausführungen des EuGH da eher, ich sag mal, etwas kryptisch. Der Fall ist dann zurückgegangen an den BfH und der hat relativ schnell, jetzt schon im Januar 2023, dann diese Frage nochmal an den Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Und der BfH fragt jetzt nochmal ganz konkret nach, ob die Zusammenfassung mehrerer Personen, also die Organschaft, dazu führt, dass entgeltliche Leistungen innerhalb dieses Organkreises eben nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, also nicht steuerbar sind. Und zweitens, ob nicht zumindest in den Fällen, in denen ein Beteiligter des Organkreises nicht oder nur zum teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt ist, ob nicht jedenfalls in den Fällen die Umsätze steuerbar sein müssen, weil ansonsten eben die Gefahr von Steuerverlusten besteht.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, weil das erscheint mir wichtig zu sein, auch vor dem Hintergrund deines Eingangsbeispiels, was du gebildet hast. Die Tatsache, dass der BfH das jetzt so pointiert gefragt hat und vorgelegt hat, kann man daraus etwas ablesen? Also ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber würdest du sagen, er hat das deswegen so pointiert formuliert, um den EuGH zu einer klaren Aussage zu bringen? Oder ist daraus schon erkennbar, dass der BfH es selber vielleicht nicht unbedingt für gerechtfertigt hält, dass aus einer Organschaft materielle Steuervorteile resultieren können, die ohne Organschaft nicht bestünden?
Ich glaube tatsächlich beides. Also zum einen hat der BfH sich, glaube ich, tatsächlich genötigt gesehen, die Frage wirklich so pointiert zu stellen, wie er es jetzt getan hat, weil eben der EuGH sich in dem ersten Verfahren eben nicht klar positioniert hat. Und wenn man sich die Entscheidungsgründe dieses Vorlagebeschlusses jetzt anschaut, dann ist zumindest mein persönlicher Eindruck, dass der BfH durchaus dazu tendieren könnte, dass eben in diesen Fällen eher von einer Steuerbarkeit auszugehen ist. Er begründet das auch, und zwar von der Historie der Organschaft hergeleitet, es soll die Organschaft eigentlich eine reine Verwaltungsvereinfachung sein. Ne, man kann sich das vorstellen, bei der Steuerverwaltung geht eben nur noch eine Steuererklärung des Organträgers ein und nicht zig Steuererklärungen von diversen Organgesellschaften, also Verwaltungsvereinfachung. Und da sagt der BfH jetzt, naja, kann es dann sein, dass eine eigentlich nur zur Verwaltungsvereinfachung gedachte Norm dazu führt, dass ein Steuerpflichtiger, ich verweise nochmal auf unser Pflegeheim, jetzt einen echten Steuervorteil aus dieser Organschaft generiert. Kann das sein? Und wie gesagt, also meine Lesart ist eher, dass der BfH dazu tendiert, dann in solchen Fällen, wo eine Gesellschaft beteiligt ist, die eben nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt ist, wie das Pflegeheim, dann eher von einer Steuerbarkeit auszugehen ist. Ist aber jetzt nur mein persönliches Empfinden. Was der EuGH daraus macht, müssen wir tatsächlich abwarten.
Okay, aber nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich. Und das macht es natürlich nicht so ganz einfach, jetzt daraus auch im Beratungsgeschäft ganz konkrete Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und trotzdem, glaube ich, ist das ein Punkt, über den wir uns unterhalten sollten. Was empfiehlst du, was empfehlt ihr denn im Moment Mandanten, die in einer solchen Situation sind, bei denen auch die Frage Organschaft ja oder nein eine durchaus materielle Bedeutung hat?
Ja, genau. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt und auch einer, mit dem wir uns regelmäßig beschäftigen zurzeit. Also zunächst ist, glaube ich, die Feststellung wichtig, dass für die Vergangenheit jedenfalls Vertrauensschutz gilt. Denn so wie wir es hier derzeit handhaben, also die Nichtsteuerbarkeit von innen umsetzen, das ist hier gängige Rechtsprechung, das ist auch Auffassung der Finanzverwaltung. Das heißt, für die Vergangenheit, für bereits abgeschlossene Veranlagungszeiträume muss man dann nicht mit Nachteilen rechnen, sollte der EuGH denn tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, dass Innenumsätze steuerbar und steuerpflichtig sind. Für die Gegenwart sieht es natürlich in den Fällen etwas anders aus, in denen ich aktuell Überlegungen anstelle, mich aktiv in eine Organschaft hineinzugestalten, weil ich mir eben daraus Vorteile verspreche. Zumindest in den Fällen, in denen das mit umfangreichen Umstrukturierungsmaßnahmen verbunden ist, würde ich dann da aktuell doch eher zur Zurückhaltung raten und zunächst mal die Entscheidung abwarten.
Und kann man sagen, wir hatten das Beispiel Pflegeheim, welche Branchen noch primär davon betroffen sind? Welche Fälle hast du noch auf deinem Schreibtisch, in denen die Frage nach der Organschaft tatsächlich materiell ganz besondere Bedeutung hat?
Ganz generell kann man sagen, alle Branchen, die nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt sind, sind davon betroffen. Und klassischerweise ist das der gesamte Gesundheitsbereich. Die Immobilienbranche ist häufig betroffen, Bauträger, aber auch Vermietungsunternehmen und Banken und Versicherungen.
Also gar nicht so wenige. Und in den gerade von dir genannten Branchen, glaube ich, ist es tatsächlich nochmal in besonderer Weise ein Thema.
Vielleicht an der Stelle auch nochmal den Hinweis und nochmal wiederholend den Hinweis, dass diese Änderung in der Rechtsprechung, in der Verwaltungsauffassung etc. ja deswegen beachtlich ist, weil wir kein Wahlrecht haben in den Fragestellungen. Das heißt, wenn die Voraussetzungen für die Organschaft sich ändern, ja, dann werde ich plötzlich Organschaft oder bin eben keine mehr, ohne dass ich irgendeinen Einfluss darauf habe. Du hast dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass wir zwar nicht über die Vergangenheit reden, aber eben für die Zukunft.
Genau, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und auch ein Punkt, der schon seit Jahren kritisiert wird, dass es eben insbesondere kein Feststellungsverfahren gibt. Weil ich glaube, was schon anhand der wenigen Urteile deutlich geworden ist, die wir uns eben angeschaut haben, sei es finanzielle Eingliederung, wirtschaftliche Eingliederung oder auch die organisatorische Eingliederung. Und da haben wir jetzt gar nicht so detailliert drüber gesprochen, aber auch da gibt es eine Vielzahl an Problemen, die verdeutlichen einfach, dass es wahnsinnig schwierig ist, aufgrund dieses Flickenteppichs an Entscheidungen, die Voraussetzungen der Organschaft rechtssicher zu prüfen. Das heißt, in vielen Fällen ja, ist das einfach umstritten, ob die Voraussetzungen vorliegen oder nicht. Und da wird aus der Praxis eigentlich schon seit Jahren gefordert, dass man doch zumindest so eine Art Feststellungsverfahren einführt. Und das betrifft ja nicht nur die Unternehmen und Berater, sondern die Finanzverwaltung gleichermaßen, dass einfach für alle Beteiligten klar ist, ja, hier liegt eine Organschaft vor oder nein, hier liegt keine Organschaft vor. Und das ist so ein Wunsch aus der Praxis, der aber bisher vom Gesetzgeber leider noch nicht erfüllt worden ist.
Ja, und wenn ich das noch ergänzen darf, ich glaube, es gibt auch innerhalb der Eingliederungsvoraussetzungen durchaus Modernisierungsbedarf oder zumindest die Möglichkeit, einzelne Voraussetzungen an die aktuellen Verhältnisse anzupassen. Wenn ich mir die Frage der organisatorischen Eingliederung anschaue, ja, sie ist jetzt gerade aktuell offensichtlich nicht Gegenstand von Rechtsprechung, aber ich nehme doch wahr, das ist doch stark von der Vorstellung geprägt. Ich habe mehrere Gesellschaften, ein Über-Unterordnungsverhältnis und entweder einen Beherrschungsvertrag oder ich habe den Firmenpatriarch, der in allen Gesellschaften Geschäftsführer ist und alle Fäden in der Hand hält. Ich glaube, moderne Unternehmensgruppen sind auch häufig anders aufgestellt, häufig in Geschäftsbereiche eingeteilt mit Matrixorganisationen. Und es gibt ja ganz andere Instrumente mittlerweile, über Budgets zu steuern, über interne Richtlinien zu steuern und damit sicherzustellen, dass der Wille der Muttergesellschaft auch in allen Tochtergesellschaften umgesetzt wird. Und das könnte man aus meiner Sicht deutlich besser und zielgerichteter auch bei der Voraussetzung der organisatorischen Eingliederung berücksichtigen, als das vielleicht heute der Fall ist.
Ja, berechtigter Hinweis, gebe ich dir recht. Da sind die Voraussetzungen der organisatorischen Eingliederung in der Tat noch etwas antiquiert. Und ich denke, nicht nur dieses Beispiel, sondern allgemein die Urteile, die wir uns angeschaut haben, die sprechen doch dafür, dass man die umsatzsteuerliche Organschaft insgesamt nochmal reformiert.
Ja, das war ein paar Fortschritte durch die umsatzsteuerliche Organschaft. Benno, was nimmst du mit von heute?
Ja, ich nehme mit, dass wir uns zur Jubiläumsausgabe jedenfalls ein ziemlich dickes Brett ausgesucht haben, Andreas, in dem man im Moment rechtssicher kaum beraten kann. Es ist sicherlich hilfreich zu wissen, für die Vergangenheit droht da eher kein Ungemach, es gibt Vertrauensschutz. Aber wenn ich mir anhöre, welche Fragen im Moment noch anhängig sind oder wo nicht so ganz klar ist, wie bestimmte Entscheidungen eigentlich auszulegen sind, dann tun wir uns, glaube ich, alle schwer, rechtssicher zu beraten, vor allen Dingen auch in den Strukturen zu beraten, wo der Organschaft wirklich eine materielle Bedeutung zukommt. Andreas, wie sieht es bei dir aus?
Mir ist nochmal deutlich geworden, warum Steuerrecht auch so kompliziert ist. Also gerade Umsatzsteuer ist eben deswegen schwierig, weil wir eigentlich eine sehr klare, einfache Idee mit der Organschaft eben doch sehr kompliziert ausgestalten. Und es wird hier nochmal ganz deutlich überlagert, eben auch durch das Verhältnis zwischen deutschem Recht und darüberstehendem europäischem Recht, Stichwort Mehrwertsteuersystemrichtlinie und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes. Und das Zusammenspiel macht es einfach unfassbar schwierig und zeigt eben, dass ja kompetente Begleitung und Beratung eben so wichtig ist, weil das Steueraufkommen eben so groß ist. Die Bedeutung der Steuer ist einfach so immens groß.
Ja, absolut. Und ich glaube, umso mehr gebührt unser beider Dank dir, Oliver, dass du uns einmal da durchgeführt hast und uns geholfen hast, dieses dicke Brett der umsatzsteuerlichen Organschaft zumindest ein bisschen anzubohren. Und ich glaube, wir sind ein bisschen klüger, also wir beide zumindest, Andreas, als wir es vorher gewesen sind.
Ja, also für mich gilt es jedenfalls. Und genau aus dem Grund haben wir, glaube ich, auch den Tipp des Monats aus dem Bereich ausgesucht.
So sieht's aus. Es geht um Umsatzsteuer und genauer gesagt geht es um die umsatzsteuerliche Behandlung von Reihengeschäften.
Der Praxistipp des Monats.
Augen auf, wenn Sie grenzüberschreitend liefern und mehrere Lieferanten involviert sind. Prüfen Sie, ob ein Reihengeschäft vorliegt. Kurze Erläuterung. Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn mindestens drei Unternehmen über ein und dieselbe Ware ein Geschäft abschließen, die Ware aber ohne Zwischenstation vom Lieferanten an den Endabnehmer befördert oder versendet wird. Ist dies der Fall, ist besondere Vorsicht geboten, wenn Sie als Zwischenhändler auftreten. Denn es kann Ihnen passieren, dass Sie in einem anderen Mitgliedstaat deklarationspflichtig werden, was selten Freude bereitet. Das lässt sich jedoch verhindern, sofern Sie Einfluss auf die Logistik nehmen können. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, das Reihengeschäft als solches zu verhindern, dadurch, dass mehrere Parteien für den Transport verantwortlich sind. In diesem Fall spricht man von einer gebrochenen Beförderung. Zum anderen können Sie selbst den Transport veranlassen, wenn Sie dann noch gegenüber Ihrem Vorlieferanten unter Ihrer deutschen UST-ID-Nummer auftreten, wird Ihnen die sogenannte bewegte Lieferung zugerechnet. Diese ist in Deutschland steuerbar, sofern der Transport hier beginnt und bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen zudem steuerfrei.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, und so sind wir schon am Ende unserer 10. Folge, unserer Jubiläumsfolge. Und mir bleibt es, dir ganz herzlich zu danken, dass du uns mit deinem Wissen heute hier bereichert hast und uns in die Abgründe, wollte ich gerade sagen, der umsatzsteuerlichen Organschaft mitgenommen hast.
Ja, herzlichen Dank euch beiden. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ich hoffe, dass ihr das ein oder andere zur umsatzsteuerlichen Organschaft mitgenommen habt.
Bei der Gelegenheit darf ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass in den Shownotes zu diesem Podcast auch weiterführende Hinweise drin sind, unter anderem auch die Fundstelle zu dem bereits zitierten Aufsatz von dir, lieber Oliver. Und womit beschäftigen wir uns nächstes Mal?
Beim nächsten Mal geht es tatsächlich um ein ganz anderes Thema, nämlich um Wirtschaftsprüfungen und um moderne Abschlussprüfungen. Wie geht eigentlich Abschlussprüfung im Jahr 2023?
Wow, das klingt auch sehr, sehr spannend und wichtig. Da bin ich sehr gespannt.
Genau. Ich glaube, wir gehen jetzt ein bisschen die 10. Folge feiern. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir, dass Sie heute mit dabei waren. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal Folge 11 Wirtschaftsprüfung mit dabei sind. Und wenn Sie uns ein Feedback geben möchten, tun Sie das gerne, zum Beispiel per Mail an die taxiert@dhpg.de oder auch in den schon erwähnten Shownotes finden Sie die Kontaktdaten. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.